Kitty Bob, der Bauinfotainment-Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Mein informativer und kurzweiliger Podcast dreht sich rund ums Thema Hausbau. Ganz gleich, ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich mit der Branche verbandelt bist. Es erwarten dich Tipps für dein Projekt Eigenheim, spannende Gäste aus der Baubranche und Stories aus meinem abwechslungsreichen Joballtag. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und ihn an Bauinteressierte weiterempfehlst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Nach dem großen Erfolg vom Bullshit-Bingo 1.0 folgt nun Runde 2. Bullshit-Bingo 2.0 steht unter dem Thema Ausreden am Bau. Und hierfür habe ich mir zum einen die sehr erfahrenen Bullshit-Bingo-Spieler Fabio und Julian vom Podcast Der Höfliche und der Baustein eingeladen. Herzlich willkommen, Jungs.
Dankeschön. Hallo.
Hallo. Und zum anderen dürfen wir eine neue Mitspielerin in unseren Reihen begrüßen, und zwar Baujuristin Manuela Reibold-Rohlinger vom Podcast Planbar und Gründerin der Bauglück GmbH. Hallo Manu, herzlich willkommen in unserer verrückten Runde.
Ja, ich bin geehrt. Vielen Dank, dass ich mitspielen darf.
Gerne. Wir freuen uns auch sehr auf deinen Input, von daher, das wird jetzt eine schöne bunte Mischung. Das Besondere an dieser Special-Folge ist nämlich, dass sie gleichzeitig bei allen drei Podcasts veröffentlicht wird. Also einmal bei Der Höfliche und der Baustein, beim Planbar-Podcast und bei der Kitty Bob. Von daher, da starten wir ja mal auch so ein kleines Novum quasi. Mal schauen, wie das so ankommt. Ja, ich hoffe ja, dass unsere Zuhörerschaft weiß, wie die Spielregeln sind. Ansonsten erläutere ich die nochmal wie folgt. Wir haben eine Kiste, in die Zettelchen gepackt wurden, höchstpersönlich von mir geschrieben und gefaltet. Ja, manchmal kann ich Dinge auch selbst und muss nicht nur rumkommandieren. da haben wir dann Nummern drauf und die sind immer zugeordnet zu Ausreden am Bau. Und dann werden wir so ein bisschen darüber sinnieren. Den Notar Dr. Fleischhauer habe ich diesmal nicht im Hintergrund, wie in der ersten Folge, Fabio und Ju, ihr werdet euch erinnern.
Ich wollte schon fragen, ja.
Ja, weil ich bin es einfach leid, von euren Honoraren immer diese 1,5% an den Notar abzugeben.
Hättest doch vorher was gesagt, hätten wir doch drüber sprechen können.
Ja, ne, wirklich. Also ich denke mal, das kriegen wir auch so, ne, rechtens hin.
Ja.
Ja, schön. Ich hoffe, ihr seid alle mit Getränken versorgt. Also ich habe hier meine Weißweinschorle. Die Jungs haben, glaube ich, was Klares auf dem Tisch. Und Manu hat ein lecker Bierchen.
Richtig.
Richtig.
Perfekt. Ja, dann starten wir mal, oder? Ja, ne?
Jawollo.
So, ich ziehe. Achtung. Wir haben hier nicht nur Ausreden von Handwerkern, sondern auch von Bauherren dazwischen. Ach, guck mal, wir fangen gleich mit einer Bauherr-Ausrede an. Das ist C. C war, das muss der Architekt entscheiden. Beziehungsweise Architekt sagt, das muss der Bauherr entscheiden. Wer fängt denn an?
Ich würde mal sagen, ich fange an, wenn ich ganz frech hier nach vorne preschen darf. Weil das höre ich ganz, ganz, ganz oft. Und das ist wieder so typisch, private Bauherren neigen dazu, wenn sie an einen Architekten beauftragen, zu glauben, der macht alles. Hm. Und zwar wirklich alles. Bis hin zum Kaffeekochen für die Handwerker. Also das geht natürlich nicht, dass ich die Verantwortung abgebe. Und darum ist es wirklich aus Sicht des Bauherrn zu sagen, das macht alles der Architekt, ohne zu wissen, welche Abläufe auf den Bauherrn zukommen. Totaler Wahnsinn, ja. Gut, dass es in den Topf war, weil damit muss man aufhören. Man hat immer eine eigene Mitverantwortung. Und Architekt und Bauherrn sollten ein Dreamteam sein, wie in einer guten Fußballmannschaft, halt auf kleinerem Feld.
Richtig, kann ich nur so unterzeichnen mal wieder. Ich glaube, das ist auch schnell irgendwie so die Flucht nach vorne, wenn irgendwie Entscheidungen getroffen werden müssen von Bauherren, weil man doch schon wahrscheinlich oft sehr unsicher ist. Auf der anderen Seite kann es auch sein, weil hier steht ja auch, der Architekt sagt, das muss der Bauherr entscheiden. Also da sind wir ja wieder bei dem Thema gute Kommunikation, dass man echt weiß, was sind meine Bauherren-To-Dos und was sind die To-Dos vom Architekten, ne?
Richtig.
Ich glaube, das ist als Bauherr auch nicht wirklich so bewusst, bevor man anfängt überhaupt zu bauen, was sind überhaupt meine To-Dos und was macht der Architekt. Also mir ging das genauso, dass man dann auch irgendwann mal dasteht und denkt, okay, das muss doch jetzt der Architekt entscheiden, aber nee, dann ist es doch meine Entscheidung und andersrum genauso, ja.
Ja.
Das ist jetzt, wenn man als Expertinnen wie bei euch, dann ist das vielleicht, euch ist das so klar, berufstechnisch, aber als Bauherr, wo man relativ neu da drin ist, ist das dann doch nicht ganz so einfach.
Also für mich ist das die Königsdisziplin für einen privaten Verbraucher, also für einen Verbraucher mit einem Architekten zu bauen, weil es einfach viel komplexer ist und oft nicht überschaut wird, nicht nur die Honorare für die Architekten, sondern eben auch die verschiedenen Abläufe und dass man doch unfassbar häufig und immer wieder mitwirken muss, ja. Also es ist nicht nur die Planungsphase am Anfang schöne Bildchen malen und gucken, was da kommt und was er sich so einfällt, ob er mich verstanden hat, der Architekt oder die Architektin, sondern dass vielen privaten Bauherren nicht klar ist, was für eine Anstrengung das ist, das Bauen mit dem Architekten erfordert von mir ständig Fragen, die ich beantworten muss. Ich muss ständig auch richtige Entscheidungen treffen und teilweise auch unterstützen bei der Koordination. Und das ist, ich sag immer, Königsdisziplin.
Ja, und das Ähnliche ist ja auch, wenn du mit einem Fertighaus, Schlüssel-Fertighausanbieter baust, dass du ja auch im Vorfeld unheimlich viele Entscheidungen, die du einfach treffen musst, ne? Also das ist ja, ja auch nicht so wie, ach ja, das Musterhaus gefällt mir, so wollen wir es jetzt haben, sondern das ist auch dann wieder sehr individuell, ne? Was will ich für einen Boden, wie viele Steckdosen etc., ne? Mhm.
Genau.
Richtig. Jetzt wurde schon alles gesagt, nur nicht von jedem, ne? Oder wie ist es? Aber ich, was ich da so raushöre, ist die Angst vor potenziellen großen Entscheidungen. Ja. Und der entscheidet, der hat auch meistens Arbeit. Und das ist das, was ich so aus dem Satz raushöre.
Stimmt.
Ja, sehr gut zusammengefasst. Ja. Das war
richtig
ja
unsympathischer Satz. Also gut. Von mir, nicht von dir, von mir.
Hattest du vielleicht Deutschleistungskurs so, dass du dann so hinterher alles schön zusammenfassen kannst und auf den Punkt bringen kannst? Genau.
Wirklich nicht. Also ich bin selber von mir überrascht. Deshalb machen wir schnell weiter.
Genau, also ich habe in der Zwischenzeit wieder gezogen und jetzt kommt sogar was sehr Lustiges, weil jetzt haben wir ja eher so ein bisschen trocken eingestiegen mit, dem Spruch. Habt ihr den Zettel auch vor euch liegen? Möchte einer von euch das vorlesen, wenn ich euch die Nummer sage? Oder soll ich
vorlesen? Ich lese vor.
Ihr habt's, okay, gut. Also, das wird jetzt die Manu freuen. Es ist nämlich die Nummer 2.
Das war nicht im Plan eingezeichnet. Da gibt's irgendein Buch, oder, von dir, Manu?
Ja, stimmt. Das heißt, Alter, das war im Plan nicht eingezeichnet. Und das hört man vor allen Dingen bei Bauträgerverträgen sehr häufig. So der Klassiker, ne? Man glaubt, man bekommt ein Vordach und bekommt man aber leider keins, weil es weder im Plan eingezeichnet noch in der Leistungsbeschreibung vorhanden war, aber auf irgendwelchen Hochglanzfotos natürlich irgendwie so ein Vordach zu sehen war. Und natürlich sind die Pläne schon wichtig. Ja, muss ich sagen, das ist auch nicht umsonst das Thema meines Buches, muss ich gestehen, weil ich nicht nur diesen Satz sehr häufig höre, sondern die Folgen aus diesem Satz, gerade in der Folge, in dem es mein Buch wirklich ums Eingemachte geht, sich mit dieser Überschrift befasst. Ich will es nicht so weit vorgreifen, aber letzten Endes ist es total wichtig zu wissen, was steht im Plan, was steht im Leistungsbild und dass man einfach versteht, dass man nur das bekommt, was man vertraglich vereinbart hat. Und wenn da nirgendwo was drin steht und im Plan auch nicht eingezeichnet ist, dann hat man ein Problem. Und auch häufig ist es übrigens auch so, dass wenn man etwas eingezeichnet hat im Plan, aber nicht in der Leistungsbeschreibung vorhanden ist, es nicht geschuldet ist. Ja, deshalb ganz wichtig, das Herzstück meines Vertrages ist die Beschreibung der Leistung, ob zeichnerisch oder aber textlich, das A und O.
Ja, genau. Wer schreibt, der bleibt, oder wer einzeichnet, der bleibt. Das ist dann die Fortführung davon. Genau. Aber es ist auch manchmal so eine Sache, je nachdem, wie Bauherren auch Pläne lesen können. Also mir ist das mit Bauherren mal passiert. Da sind wir aber auch wieder bei dem Thema, was stellen die sich dabei vor? Oder wie ist die Vorstellung? Es war halt eine viertelgewendete Treppe eingezeichnet und sie sind immer davon ausgegangen, sie hätten eine zweiläufige Podesttreppe. selbst noch als die eingeschalt war und betoniert war, das war halt auch ganz interessant, weil die das wohl immer, klar, weil wir die Pläne jetzt lesen können oder ständig damit zu tun haben, für uns ist das selbstverständlich, ne, wie so eine Podesttreppe dargestellt wird. Da habe ich mich jetzt gerade noch mal so ein bisschen dran erinnert. Und was noch das Pendant dazu ist, zu das war im Plan nicht eingezeichnet ist, das habe ich sehr oft auf den Baustellen. Das stand so in der Zeichnung, die finde ich gerade nur nicht mehr. Ne? Oder es gab halt gar keine. Ne? Ist manchmal dann auch so, dass so je nach Handwerkertyp das dann schnell so rausschießt, wenn der irgendwas selber gebastelt hat. Muss man auch manchmal immer so ein bisschen aufpassen.
Aber was mich jetzt, hattest du so einen Fall bei dir, Ju?
Dass es im Plan nicht eingezeichnet war.
Oder dass du das behauptet hast oder dass der Architekt das behauptet hat oder so?
Nee, aber ich glaube, sowas kann auch schnell mal irgendwie bei Fenstern passieren, wenn man vielleicht davon ausgeht, das sind bodentiefe Fenster, dabei sind es vielleicht nur so normale halbhohe Fenster, aber das ist ja auch relativ schwierig aus dem Plan jetzt rauszulesen und da kommt dann wahrscheinlich auch das große böse Erwachen, wenn halt das Haus dann schon die Mauer eben hochgemauert ist. Da kann ich mir das auch gut vorstellen.
Habt ihr gemerkt, wie ich es schaffe, Ju zu locken? Ja, da kommt er dann mit.
Sehr clever.
Genau. An unsere sehr verehrte, geliebte Zuhörerschaft. Der Julian ist ja bei uns so der Bauherrenpart quasi im Team. Ne? Von daher.
Richtig.
Kannst du dann immer mit solchen relativ frischen Anekdoten noch punkten?
Und nicht aus der Fachbrille, genau.
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 Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt immer so unterschiedliche Perspektiven haben. Gut, was hatten wir denn noch dahinter stehen? Ach so, das hätten wir natürlich nie so gemacht, wenn es der Architekt nicht angeordnet hätte. Das ist auch immer so eine Ausrede von manchen Handwerkern. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, war im Plan nicht eingezeichnet und irgendwas muss noch mal vor Ort abgestimmt werden. Das ist ja dann auch wieder quasi nur mündlich, wenn du jetzt irgendwie einen Architekt, Bauleiter hast, der sagt, ja, ich habe da nie was zu gesagt, hat aber eigentlich was dazu gesagt, dann stehen auch wieder beide Parteien sich gegenüber, ne? Handwerker und Architekt.
Und es gibt noch eine wesentliche Anmerkung von mir, ganz häufig fehlen die Detailzeichnungen. Also das heißt, da wird mit kleinen Plänen nach dem Motto, oh ja, das machen wir ja schon immer so und wir mauern mal hier hoch, wird schon stimmen, ja, gearbeitet und oft gibt's noch nicht mal einen Plan, in dem was falsch eingezeichnet ist, sondern der Plan ist einfach gar nicht da. Also ganz, ganz häufig, jetzt nicht, wenn man mit dem Architekten baut und der natürlich den Vollauftrag hat, fehlt es an diesen Detail-Werkplänen und da wird dann, ja, die machen dann so ein bisschen Rock'n'Roll, aber die bauen hier Häuser, hallo, ja. Das geht nicht, aber es passiert eben jeden Tag auf Deutschlands Baustellen. Tut mir leid, muss ich so sagen, ist meine Erfahrung.
Ja, und vor allen Dingen auch das Thema Materialverschwendung, ne? Das fällt mir dann jetzt immer so ein. Wenn du jetzt überlegst, wie wir sowieso mit Verknappung zu kämpfen haben und wenn dann jetzt nochmal Sachen irgendwie dann falsch oder keine Ahnung wie gebaut worden sind, dann reißt es wieder ab und schmeißt weg, bestellst wieder ein neues. Ja, darf man auch nicht drüber nachdenken. Das riecht dann dahinter auch alles immer nur auf, ne?
Stimmt.
Gut. Hat jemand noch einen Punkt oder soll ich wieder ziehen?
Also das hat jetzt zwar nichts wirklich mit dem Thema zu tun, aber du hast gesagt abreißen und wegschmeißen. Also da gibt's ja jetzt auch immer mehr Unternehmen, die das Thema Recycling angehen. Also auch abgerissene Häuser dann später, die dann auch wieder die Teile wieder verwendet werden für Neubau. Und das ist auch ein interessantes Thema. Wollte ich einfach nur mal so noch reinschmeißen.
Vielen Dank, Fabio, für diesen schönen Beitrag.
Dafür bin ich da.
Genau. Nee, aber ist auch ein schönes Folgenthema. Mal gucken, wer das von uns allen zuerst im Podcast hat.
Ich glaube, wir.
Ist schon längst produziert.
Genau. Sehr schön. So, ich habe gezogen. Ah, das kann Manu gerne vorlesen.
Ich habe nichts zum Vorlesen.
Ach so.
Mein Akku ist fast leer, ne?
Oh, nee, dann. Ich
schalte, nee, Quatsch.
Gut. Nein, dann lesen wir dir vor. Alles gut. Es ist die Nummer 4. Da muss ich sagen, dass ich habe diese Ausreden als das Dreieck des Grauens bezeichnet. Mhm. Und zwar sagt der Installateur, das ist Sache des Elektrikers. Der Installateur sagt, das ist Sache des Elektrikers. Und Elektriker und Installateur könnten genauso gut sagen, das ist Sache des Planers. Das ist so, wenn die dann alle sich gegenseitig ein Ei aus der Hose diskutieren und zu keinem Ergebnis kommen.
Ja. Fehlerkultur. Mhm. Mein Gott, ist es denn so schwer, mal zu sagen, Mist, das habe ich falsch gemacht. Warum kriegt das keiner gebacken?
Ja, weil man Fehler zugibt, ne? Das ja? ist Schwäche zeigen, ne?
Und ich meine, ich habe das ja jeden Tag bei Gericht. Das ist ja unfassbar, was da zerschrieben wird. Und nur um einem anderen die Verantwortung überzustülpen, nach dem Motto, schulden wir nicht oder das muss der gemacht haben oder so weiter, ne? Also das ist ja auch nichts Seltenes, ja? Hat damit zu tun, dass man wahrscheinlich weiß, welche Konsequenz dieser Fehler hat, monetärer Art, Zeitverlust, Stress und so weiter. Und dann versucht man halt, das zu vertuschen oder es einem anderen in die Schuhe zu schieben. Das ist auch was, was ich jeden Tag auf dem Schreibtisch habe. Das ärgert mich total. Kann nicht mal einer sagen, hey, ich habe was verbockt. Kann nicht mal einer sagen, pass auf, die Folgeschäden, trägt meine Haftpflicht, ich melde es sofort, zack, zack, so und so, und kriegen wir es gelöst. Kann man nicht einer sagen, ey, mir ist ein Fehler passiert, können wir es bitte alle mal auf der Baustelle treffen und bringen das mal gemeinsam auf den Punkt, was jetzt als nächstes zu tun ist. Ja, ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht habt ihr eine Idee dazu?
Ist das vielleicht ein Ausbildungsfach?
Sollte eins werden.
Sollte dann eins werden. Nicht, dass, ja, ich verstehe es auch nicht, weil eigentlich, klar, je nach Menschentyp, wenn man jetzt zu stolz ist oder irgendwie es gewöhnt ist oder so gelernt hat über die Jahre, dass man immer nur einen draufkriegt, wenn man Fehler zugibt, das kann natürlich auch sein, weil letztendlich wäre es wirklich viel einfacher. Ja, ja, wenn alle da ehrlich mit umgehen und sich mal so reflektieren, weil ich kenne das jetzt nur aus meiner Erfahrung, wenn mir Fehler unterlaufen sind, ich gehe da auch immer offen mit um und es war bis jetzt noch nie, dass mich einer zusammengeschissen hat, angeschrien hat, mich von der Baustelle verjagt hat oder ich meine Stelle verloren habe, noch nie. Also es war halt dann, okay, Hut ab war jetzt so, was haben wir als Lösung und dann sortiert man sich wieder, ne?
Richtig, Fehler darf man machen, aber nur einmal oder wie heißt das Sprichwort? Nee, aber bei mir war das auch so, da haben die am alten Balkon das Geländer mit der Flex entfernt, aber es waren schon die neuen Scheiben eingebaut. Und dann hat der Handwerker schön gegen die Scheibe geflext und dann waren die Scheiben natürlich im Eimer, weil dann überall die schönen Metallspäne drin gesteckt hatten. Und dann hatten die das auch erstmal bestritten, dass die Scheibe beschädigt hatten. Und das war einfach komplett unverständlich, weil Manu, wie du sagtest, die haben ja alle eine Versicherung. Also die haben eine Haftpflichtversicherung und die haben es dann auch später gemeldet, aber die ganze Arbeit, die dann dahinter steckte und die Diskussionen und die Zeit, das war halt schon irgendwie nervig. Vor allem, weil man es halt erstmal auch abgestritten hatte.
Genau. Was für ein Energieverlust. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht und ich stecke meine komplette Energie da rein, das zu vertuschen. Ja? Oder zu gucken, wer könnte es denn sonst verantwortlich sein. Ich hatte auch mal einen Mandanten, der hatte so ein Holzdeck. Und da waren so Flecken drauf. Später hat sich herausgestellt, das war ein Pilzbefall, weil das falsch behandelt wurde, das Holz. Dann hat doch der allen Ernstes gesagt, das sind auch Späne, weil nebendran ist ein Haus gebaut worden. Ja, und die Späne vom Stahlschneiden, also die Bewehrungen, die haben sie geschnitten, die sind bestimmt rübergeflogen, genau auf die Holzterrasse, um da diese Flecken zu verursachen. Hä? Ja. Wie kann man sich sowas ausdenken? Ja, der Schreiner war eben nicht in der Lage, für seine Fehler gerade zu stehen. Hat lange gedauert, bis das Gericht ihn überzeugt hat davon, dass er doch Fehler gemacht hat. Und es hat lange gedauert und es hat viel Geld gekostet.
Ja.
Glaubt ihr, das hat was damit zu tun, dass ja vielleicht auf dem Bau der Ton ein bisschen härter ist und die dann Angst haben, Fehler zuzugeben? Oder dass da Fehler irgendwie dann, ja, einem Handwerker angekreidet werden, wie jetzt anders, wie, also im kaufmännischen Bereich lernt man ja gerade so moderne Themen, ja, wenn du einen Fehler machst, ist kein Thema, komm offen auf uns zu, dann sprechen wir drüber, dass es das vielleicht im Handwerk so noch gar nicht gibt oder erst kommt gerade.
Auch denkbar, ne? Ich weiß nicht, Hashtag toxische Männlichkeit. Je nachdem, was da an Typen unterwegs sind. Entschuldigung, ich musste mal wieder dazwischengrätschen.
Kriegst du bestimmt vom Handwerker einen Brennnesselarm, wenn du...
Ja, ja, morgen krieg ich Popohaue.
Also ich glaube, dass es einfach nicht stattfindet. das irgendwie hat sich so eingebürgert, dass man Fehler erstmal den anderen auf den anderen schiebt. Mhm. Das machen die alle so. Dass es keinen Sinn hat, das merkt man oft, wenn es zu spät ist. Weil was, wenn ich prozessiere, am Ende sagt mir dann doch einer nach 5 Jahren Gerichtsprozess und eine Gerichtskosten von 30.000, die ich dann auch noch tragen muss, mhm, dass ich doch besser am Anfang mal einen Fehler zugegeben hätte. Mhm. Also ich finde schon auch, dass zum, egal wer es ist, Architekt, Anwälte, private Bauherren lernen, das sind Bauherrenführerschein, und die Handwerker auch, die sollten in ihrer Ausbildung Kommunikation lernen. Die sollten lernen, wie man Konflikte auf Baustellen lösen kann. In der Regel lösen die sich am allerbesten auf der Baustelle und nicht im Gerichtssaal. Das ist meine Erfahrung.
Ja. Was mir da noch zu einfällt zu dem Punkt, das hat halt auch was mit Schnittstellen zu tun. Also wenn man jetzt einen Mangel hat, als Beispiel, der elektrische Rollladen fährt nicht mehr runter. So, woran kann es liegen? Es kann der Fensterbauer sein, es kann aber auch der Elektriker sein. Dass irgendwie was mit der Zuleitung oder so ist. Das sind auch wieder so Dinge, wo man sich dann auch immer so ein bisschen tot telefoniert, weil man muss ja bei einem anfangen, der kommt und prüft. Weil da kann der Elektriker wieder sagen, nee, ist der Rollladenbauer. Oder auch so ein klassisches Ding ist der Heizkreisverteiler, wenn du eine Fußbodenheizung hast, weil die Stellantriebe wieder vom Elektriker draufgesetzt werden und keine Ahnung, auf einmal wird irgendwie der Raum nicht warm oder so. Das sind dann auch immer so Schnittstellen. Also jetzt gar nicht mal mit, also wenn wir jetzt mal von dem Thema runtergehen mit Fehler zugeben, sondern mit Mängelbeseitigung. Wen kriegst du denn mal flott gemacht, dass einer mal rauskommt, dass du irgendwo dann mal ausschließen kannst, an welchem Gewerk es nicht lag?
Ja.
Sehr gut, ja. Ja.
Gut. Ich ziehe wieder. Mhm. Warte mal, ich muss ja ein bisschen die Geräusche machen. Das ist ein Deko-Element, was ich hier habe. Das waren wohl mal Förmchen.
Sehr schön.
Ja, habe ich sonst Blumen drin. Die habe ich nur für euch weggeschmissen. Nein.
Du musst ein Bild machen und auf Insta hochladen. Das
ja,
Ding.
Genau.
Genau.
Das ist spannend.
Oh, der ist auch schön, der ist schön. Jungs, die Nummer 3 bitte einmal vorlesen.
Die Nummer 3, ja, sehr gerne. Dass der Keller feucht ist, ist doch normal, sonst wäre es kein Keller.
Und der Schimmel, der gehört so.
Ganz ehrlich, früher war das ja so, weil die Keller dazu benutzt wurden, die Kartoffeln zu kühlen, die Lebensmittel einzulagern und so weiter. Ja, aber das ist schon ziemlich lange her, ihr Leute, und wir haben 2022 und natürlich hat überhaupt kein Keller feucht zu sein. Das ist schon krass.
Ja. Hast du das denn mal erlebt bei deinen Fällen, dass so ein stumpfer Spruch von irgendeinem Rohbauer kam?
Dass ein Keller feucht sein muss, habe ich noch nicht gehört, aber ich habe bei der Beweisaufnahme in einem alten Ortskern in Rheinhessen schon mal in so einem Keller gestanden, wo alles nass war, und dann hat der Gutachter gesagt, der hat genau diesen Satz ausgesprochen. Das stimmt ja auch für so ein Haus, was 120 Jahre alt ist, ja. Aber dass ein Unternehmer mal sagt, hier ist es nicht feucht, obwohl du gerade eine Messung vor seinen Augen durchführen lassen, das ist schon krass, ja. Viele sagen dann halt, hat nichts mit uns zu tun. Wasserschäden in Kellern wird ja ganz oft gesagt, keine Ahnung, irgendein Leitungswasserschaden. Und dann stellt sich raus, das Bodengutachten wurde nicht berücksichtigt, die Abdichtung des Gebäudes ist nicht fachgerecht. Und dann ist es schon klar, dass von außen das Wasser kommt. Ja, weiße Wannen kann ja auch nicht jeder bauen, anscheinend. Mhm.
Ja, ja.
Es gibt ja extra Experten, die Gewölbekeller abdichten, ne? Weil das früher normal war, wie du gesagt hast, dass sie feucht waren.
Genau.
Aber das ist krass, ja. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es in der Praxis oder im echten Leben echt ein Problem ist oder dass da viele sagen, ja, das ist ja völlig normal, dass der feucht ist.
Aber das ist auch mal so ein Moment, wo man denkt, besser mal Klappe halten, ne? Wenn
ja, schon.
So ein Handwerker, das dann jetzt rausrutscht irgendwie, keine Ahnung, hat wahrscheinlich schon zig Argumente gesucht und dann war zu Ende und dann kommt sowas. Also das ist ja das absolute Bloßstellen der eigenen, hätte ich fast gesagt, Intelligenz hört sich jetzt so hart an, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn man jetzt dann so.
Ja, aber es ist ja so im Endeffekt.
Ja. Ja. Ja, guck mal einer an. Wirklich, was gibt. Stimmt, das ist mit den Kartoffeln lagern, das hatte ich da nämlich in dem Zusammenhang auch mal gelesen, ja. Gut, so, dann, wir haben ja noch einige, viele Punkte. Ich werde mal sofort hier in meinem Dingen weiterwühlen. Ach, das passt aber jetzt. Das passt jetzt zu unserem, wenn der Keller feucht ist. Und zwar ist das die 9. Die 9 heißt, wir hatten den Auftrag, Risse zu verpressen. Dass das auch dicht sein soll, hat uns niemand gesagt. Mhm. Das ist auch Kategorie, halt mal lieber den Mund. Oder?
Und Kategorie, stellen wir uns erstmal ein bisschen blöd.
Mhm. Ja.
Und solche Aussagen kann man natürlich dann wunderbar in die Tonne kloppen, wenn man ihm den Auftrag vor die Nase hält und sagt, schau mal genau hier hin, Titelnummer XY steht genau drin. Natürlich muss es auch dicht sein. Ja. Das ist wieder so wichtig, dass man eben das Leistungsbild so konkret wie möglich beschreibt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es tut mir leid.
Ja, oder das sind dann auch ja so Leistungen, wenn man mal überlegt, wenn man mehrere Angebote reinholt und da vielleicht krasse Preisunterschiede drin sind. Ja, also ja. Dann müsste man eigentlich auch schon so ein bisschen von der Intuition wissen, na, da stimmt was nicht. Wieso nimmt der eine, was weiß ich, ein Drittel mehr? Wahrscheinlich, weil er es dann auch richtig macht. Ne? So. Mhm. Und genau. Nicht dann nur, ja, Risse verpresst. Vielleicht mit, keine Ahnung, mit undichtem Zeug oder so. Und dann, ja, dann zieht's trotzdem rein. Ja. Jungs, habt ihr was? Habt ihr auch irgendwie mal Risse verpresst? Oder Ju, ging's nicht so weit bei dir im Keller noch irgendwas? War das jetzt ein bisschen versaut? Hätte man das auch falsch verstehen können?
Nö, also wir nicht.
Das verstehen wir nicht falsch. Nee.
Wie meinst du das genau? Oder was meinst du da jetzt genau?
Nee, weil ich diesen Zusammenhang mit Jungs und ich weiß es nicht. Es ist gerade, ja, die Weinschorle.
Da kommst
du
nicht mehr raus.
Da komme ich nicht mehr raus.
Du hängst auch schon so halb auf dem Stuhl. Ist das normal?
Das ist die gleiche Nummer wie ich komme mir hin, um ein Rohr zu verlegen.
Genau. Ja, aber dazu fällt mir echt tatsächlich gar nichts ein, weil das ist ja so daneben, also wenn das tatsächlich jemand sagt. Also, aber Manu, du wirst wahrscheinlich schon oft genug erlebt haben.
Ja, klar.
Wahnsinn.
Da muss man halt kontern mit einem Leistungsauftrag und Punkt. Also ganz einfach. Also wenn ich gut vorbereitet bin und ordentlich vergebe, dann kann mir sowas nicht passieren. Und wahrscheinlich würde ich auch so einen nicht beauftragen.
Hm. Ja. Aber Manu, wie gehst du denn damit jetzt um? Weil ich finde das, also ich habe dein Buch gelesen, das kann ich übrigens jedem dringend empfehlen. Das ist, liest sich super gut, das ist amüsant, aber auch sehr bewegend an vielen Stellen, weil man bei manchen Sachen wirklich glaubt, das kann nicht wahr sein, bitte nicht, bitte lass das nicht wahr sein. Also wie kannst du da denn dann auch abschalten Richtung Feierabend, weil das sind ja schon krasse Schicksale oder auch, dass man irgendwann den Glauben an die Menschheit verliert, wenn man nur solche doofen Aussagen hört von der anderen Partei.
Ja, was mich trägt, ist, dass ich immer wieder jeden Tag mein Wissen da rausballere und dass ich viele Leute erreichen kann, dass ich sie frühzeitig erreiche, dass sie nicht in diese Falle tappen. Und außerdem muss man auch abends, wenn man die Tür zumacht, sich abgrenzen, seine Freizeit genießen und sagen, ich kann ja nicht die Welt retten. Ja, ich kann nur meinen Beitrag dazu leisten, Dinge zu verbessern. Und das mache ich auch sehr lautstark. Ich bin sehr sichtbar. Ich darf im Fernsehen meine Meinung sagen. Ich darf da viele Sachen, die mir wichtig sind, auch kommunizieren, was ein großes Glück ist. Dafür bin ich sehr dankbar. Mehr kann ich nicht tun. Nochmal, ich kann nicht jede Baustelle retten, aber ich kann dazu beitragen, dass es weniger Baustellen gibt, die in Schieflage geraten. Das ist eigentlich, was mich so trägt. Ne? Mhm. Weil es gibt ganz viele, die sagen, hey, danke, dass Sie uns das damals so erklärt haben, dass wir, keine Ahnung, früh genug vorbereitet waren, guten Vertrag und so weiter. Und dass wir eben auch gelernt haben, für unsere Dinge einzustehen und klar zu kommunizieren. Ja,
ja, genau. So, next one.
Tolle Einstellung, Manu.
Danke.
Das finde ich echt cool. Mhm. Ja. Weil man kann, ja, also den Teil, den man beitragen kann. Und ja, mehr, genau. Nee, sorry.
Ja. Ja, weil man sonst ja auch selber irgendwann, wenn das einen zu sehr belastet, dann hat man hinterher gar keine Kraft mehr, das irgendwie auszuführen. Ne? Von daher ist das wirklich als Einstellung dann gut, dass man dann ruhigen Gewissens in Feierabend geht und sagt, so, ich habe mein Bestmöglichstes getan. Genau. So, aber irgendwo ist dann halt auch mal Schluss, ne? Also klar, es kann nicht jeder die Welt retten. Und klar, dass viele Sachen passieren, ja, das ist halt Leben, ne? Irgendwie. Ich meine, genau. Die Sachen, die man dann vermeiden kann, umso besser, ne?
Ja.
Ja. Genau. Ja, sorry, ich bin da gerade einfach so drüber weggestiegen, weil ich irgendwie nicht so richtig wusste, wie ich da, weil das war, fand ich auch so sehr gut, wie Bano das gerade zusammengefasst hat. Ja. So, jetzt kommt wieder etwas, Jungs, das ist die 5.
Soll ich wieder? Das ist nicht schief, das ist die natürliche Erderkrümmung.
Das ist doch... Also das ist mir persönlich noch nicht passiert. Ich hatte mal so ein bisschen so Sprüche gegoogelt und das kam dabei rum. Und das ist ja, glaube ich, so ein Moment, wenn du so einen vor dir stehen hast, da denkst du doch Waffenschein und Schaufel, oder?
Ja. Ja, aber so Menschen gibt's. Ich hab mal eine Doku gesehen über Menschen, die glauben, dass die Welt eine Scheibe ist. Und die haben dann auch so Tests gemacht, wie mit einem Laserpointer. Dann haben die über eine Strecke hinweg den Laserpointer praktisch leuchten lassen und hätten das, also wollten den Spiegel treffen, der dann, keine Ahnung, einen Kilometer weit weg ist oder so, und haben den Spiegel halt nicht getroffen. Obwohl die das ausberechnet errechnet haben, dass wenn die Erde eine Scheibe ist, dann müsste es genau den Spiegel treffen, hat's nicht. Und dann hatten die trotzdem Ausreden dafür, ja, dass der Laserpointer praktisch nicht gerade ausstrahlt und so Sachen. Also es gibt alles, auch also, solche Menschen.
Aber das, ja, da muss ja schon wirklich, muss ja alles an Argumenten flöten gegangen sein, wenn man das sagt.
Ja. Ja, wenn man fest dran glaubt.
Wenn man fest dran glaubt, genau. manchmal sieht man das ja manchmal sieht man das nicht, dass Dinge aus dem Lot sind, sondern erst, wenn der Schrank dagegen gestellt wird oder ja, später, wenn man drin lebt. Aber es gibt ja Wände, da kommst du rein und siehst sofort, hey, das kann ja wohl nicht wahr sein, die Wand ist schief. Und in meinem ersten Büro übrigens hatten die Architekten übrigens ganz bewusst den Flur so geplant, dass er vorne breiter war als hinten. Das heißt, wir hatten tatsächlich eine schiefe Wand im Büro, also aber so gewollt, ja. Aber ich habe gerade vorhin hier, ich bin gerade in der Nähe von so einem See, in so einem kleinen, in Anführungszeichen, nochmal relativ neu gebauten Haus und sitzt da so an der Terrasse und guckt da auf den Träger von der Terrasse und denke ich, boah, guck dieses an, der ist schief. Aber das hat bestimmt alles mit der Erdkrümmung zu tun.
Genau, jetzt haben wir da endlich mal die Lösung für, woran das liegt.
Ja, genau.
Wir danken diesem Handwerker und der Person, die das in seinen Blog geschrieben hat.
Unglaublich, ja.
Das ist ja genauso frech, wie wenn ich einem Bauherrn sage, ja, sie haben ein kürzeres Bein. Deswegen ist hier irgendwie der Boden, der Estrich uneben, oder? Fällt mir gerade ein.
Ja, wenn er wirklich ein kürzeres Bein hat, dann passt's ja.
Krass. Ah, so, ich ziehe wieder. Wir kommen gut voran. Wird mal wieder Zeit, dass wir irgendwas für Bauherren haben. Mhm. Von meinen, die sind nämlich von A bis E, haben wir die hier drin. D. Der Architekt, die Architektin, hat die Pläne noch nicht fertig.
D oder E? D wie Dora oder E wie Emil?
Ach sorry, ich habe mich vertan. Ich habe E vorgelesen.
Dann hast du E gezogen.
Gut, stimmt, dann machen wir E gleich nochmal. Entschuldigung. Die Weißweinschorle und ich habe meine Brille nicht auf. Also,
aber das gleicht doch eigentlich dann wieder aus.
Stimmt, das muss eigentlich ausgleichen.
Ihr wisst jetzt auch, warum ihr eigentlich vorlesen solltet.
Genau, das ist der Grund. Genau.
Ab jetzt lesen wir wieder vor.
Genau. Entschuldigung, ich lerne noch. Bitte haben Sie Verständnis. Gut. Nee, okay, dann machen wir jetzt. Also der Architekt, die Architektin hat die Pläne noch nicht fertig, was so ein Bauherr sagen könnte. Wann sagen die das? Wenn wahrscheinlich ein Handwerker irgendwie Fragen hat, oder?
Ja, meistens liegt es ja daran, vielleicht liegt es daran, dass sie eine Mitwirkungshandlung noch nicht erbracht haben und der Handwerker sagt, okay, ich kann nicht. Ist aber auch hat was von dem, was wir eben schon mal hatten, so die Schuld auf andere schieben, sich nicht in die Verantwortung begeben und sagen, okay, ich muss das eben jetzt noch nicht, weil, keine Ahnung, es gibt ja viele Gründe. Ich habe die Ausrede so noch nicht gehört, aber ja, vielleicht hast du oder ihr Jungs eine andere Idee dazu.
Also es ist schon gleichbedeutend wahrscheinlich mit, naja, ich habe halt meine Infos als Bauherr noch nicht weitergegeben. Die warten da noch auf was. Das könnte es sein, dass dann irgendwie vielleicht der ein oder andere Bauherr dann auch nicht Lust hat, einem Handwerker oder irgendeiner Firma, wo er sich gerade ein Angebot machen lässt für Bodenbelege oder was auch immer. Oder irgendwie, dass dann da irgendwie noch Pläne fehlen oder so. Oder irgendwas mit Genehmigungsbehörde bin ich gerade am Überlegen. Ja. Also es ist dann auch eher so ein bisschen, auch so ein bisschen Verantwortung dann wegschieben, ne? Ja.
Ja.
Genau. Gut, sollen wir dann D machen, was ich gerade geschludert habe, Jungs?
Mach mal.
Hast du den jetzt gezogen, D?
Ja, den habe ich ja hier noch liegen. Ich habe mir jetzt hier schon durchgestrichen, dass wenn E gleich kommt, dass wir das schon behandelt haben.
Sehr gut. Dann lese ich mal D vor. Jetzt muss ich nur hier gucken, an dem Kabel vorbeilesen. Die Farbe der Fugen, Fliesen, also /Fliesen, /Wände, /Vorhänge gefällt mir nicht. Das zahle ich nicht.
Das ist quasi dann die Intention dahinter, oder?
Mhm. Wahrscheinlich, ja. Wobei, also wenn einem die Farben oder so nicht gefallen, ich sag mal, da ist man doch eigentlich als Bauherr selber schuld, weil das sucht man doch vorher auch selber aus. Und wenn man es vorher aussucht, dann wusste man ja, was auf einen zukommt.
Richtig.
Aber schon interessant, wenn dann so eine Aussage kommt, okay, das zahle ich dann nicht.
Oder was auch passen würde, hat es sein Musterhaus aber anders aus? Oder gibt es das irgendwo auch?
Die ja, Ausrede? Das kommt klar, das kommt sehr häufig vor, ne, dass man das so ein Bild hat vom Musterhaus, in dem ja übrigens immer die Top-Ausstattung zu sehen ist, ne, und die man meistens in der Regel gar nicht am Ende mitbestellt, weil es zu teuer wird. Nochmal, es gilt nur das, was im Vertrag steht. Und wenn ich eine konkrete Rahlfarbe haben möchte, muss ich die benennen. Und wenn ich sie im Halbdunkel mir angeschaut habe und es hat sich sah anders aus, als wenn die Sonne drauf scheint, dann ist das Problem. Das Bauherrn, optischer Mangel ist ja auch so ein Ding, ne? Kommt ja häufiger auch, ist das ein Mangel, ist es keiner. Dazu gibt's die dicksten Ausführungen und Bewertungen von Gutachtern, wann optische Mängel berücksichtigt werden können als Mangel und weil nicht. Nicht jeder optische Mangel ist hinnehmbar, muss man ganz klar sagen. Es kommt darauf an, wie er aussieht und welche Auswirkungen er hat. Und wenn du an der Stelle mitten im Wohnzimmer einen optischen Mangel hast, ist das was anderes als hinter der Hauswirtschaftsraumtür, wo keiner hinguckt. Ja, das ist wesentlich und da kommt es auch wieder, und ich kann es nicht oft genug sagen, darauf an, was habe ich vertraglich vereinbart. Und wenn mir eine Farbe nicht gefällt, weil ich vorher falsch geguckt habe, dann ist das kein Mangel. Punkt.
Die Erdkrümmung, die kann ja auch an das Schatten werfen.
Zum Beispiel.
Genau. Damit oder dann die Farbe anders aus. Eine
Schorle getrunken hat.
Ja, genau. Oder die Brille nicht aufhat, wollte ich eigentlich gerade sagen.
Genau. Ja, aber
oder
es kann
weil
ja
Licht
auch
aus ist. Genau.
Aber es kann ja auch irgendwie so ein bisschen eine Lüge sein, weil man sagt, eigentlich gefällt's mir, aber ich teste jetzt mal aus, wenn ich sage, es gefällt mir nicht, ob ich irgendwie Rabatt bekomme. Also könnte ich mir auch durchaus bei dem einen oder anderen Kandidaten vorstellen. Oder bin ich jetzt zu frech?
Ich höre das ja häufiger, dieses der Bauherr will nur Geld drücken und nach dem Motto, als würden alle ins Bauvorhaben eintreten und nach dem Motto, oh, es soll eigentlich 520.000 Euro kosten, aber ich bezahle mal nur 500.000, damit ich mir noch draußen den Pool leisten kann. Also ich kenne keinen Bauherrn, der so agiert. Es gibt vielleicht Vereinzelte, die waren bei mir noch nicht aufgeschlagen in der Kanzlei. Ich finde nicht, dass man das grundsätzlich so sagen kann, dass Bauherren immer den Preis drücken wollen und Bauherren eigentlich nie alles zahlen wollen und dass man höher anbietet, damit man sowieso das bekommt, was man braucht, weil die Bauherren ziehen sowieso immer Geld ab. Warum ziehen Bauherren Geld ab? Weil nicht mangelfrei gebaut wurde. Punkt. Ganz einfach. Und das dürfen die auch, Geld abziehen. Aber die bezahlen das Geld auch, wenn der Mangel beseitigt ist. Punkt. Ja. Wenn es ein Mangel ist. Die Fugenfarbe ist halt auch jetzt wieder die Frage, ob es ein Mangel ist, aber ja, das ist meine Meinung dazu.
Ja, Nein, das sind ja auch immer dann so die Einzelfälle, ne? Wie du schon sagtest, ja. wo ist das jetzt mit der Optik? Ist das jetzt wirklich etwas, was man dann ziehen kann oder nicht? Deswegen, genau, das ist dann immer so vom Einzelfall dann einfach unterschiedlich, genau. So, dann haben wir jetzt hier die 6. Das sind jetzt auch 3 Ausreden, die eigentlich so den gleichen Kern haben. Ich fange an. Mein Mitarbeiter ist krank, deshalb können wir heute nicht kommen. Dicht gefolgt von: auf der anderen Baustelle gibt es Verzug, deshalb verspäten wir uns. Oder auch noch schön in dieser Kategorie: auf der Straße ist Stau, aus diesem Grund verspäten wir uns.
Okay, Jungs.
Ich glaube tagtäglich, oder? Als Bauherr lebt man das wahrscheinlich oder oft, dass Handwerker nicht dann kommen, wenn sie kommen sollen. Ja, das hat natürlich verschiedene Gründe. Es kann natürlich auch stimmen, ja, die andere Baustelle hat Verzug, ja, aber warum hat sie Verzug? Ja, da hatten wir vorher, Manu, wir haben ja heute schon mal kurz drüber gesprochen,
ja.
Das hat natürlich auch was mit Planung zu tun und wie plane ich meine Baustelle, und da hat leider nicht alle, da gibt's Handwerker, die werden auch immer besser, aber das Thema Planung, Struktur ist ein Riesenthema im Handwerk, wo das Schöne ist, da noch echt Potenzial gibt.
Richtig. Ich habe das den Jungs vorhin schon erzählt. Ich war vor kurzem auf einem BIM-Fortbildung, ja. Und dann ist erklärt worden, warum es BIM gibt. Building Information Modeling für die Zuhörer, Digitalisierung am Bau. Warum brauchen wir die? Weil die Unternehmer ganz häufig ineffektiv sind. Sie sind schlecht organisiert. Sie können nicht gescheit kommunizieren, haben ein schlechtes Leistungsmanagement und unzureichendes Risikomanagement. All das kann durch die Digitalisierung verbessert werden. Und das, was du gerade eben vorgetragen hast, kann ich nur dem Bauherrn sagen: hey, sofort eine Kapazitätsrüge raushauen und sagen: hey, besetz mir die Baustelle, hallo. Du musst dafür sorgen, dass meine Baustelle, du hast mit mir einen Vertrag, hey, du hast zu liefern. Und wenn der Heinz krank ist, weil er, keine Ahnung, Corona hat, dann musst du halt vielleicht mal kurzzeitig einen anderen einsetzen oder von einer anderen Baustelle abziehen. Ganz einfach.
Ja. Wir hatten auch mal einen, das war, ich weiß jetzt nicht mehr, ob die sich verspätet hatten oder ob die gar nicht kamen. Da war die Ausrede, der Firmenbulli hat keine Winterreifen drauf und im Sauerland hatte es sich eingeschneit. Das war auch so eine Sache, wo man jetzt auch nicht wusste, okay, stimmt es? Ja, nein. Also da hatte man auch sofort so ein mulmiges Gefühl. Ne?
Das ist auch eine krasse Ausrede, ja, wenn die, hoffentlich hat sie gestimmt.
Ja, hoffentlich.
Weil sonst ist das schon, ja, Wahnsinn.
So.
Was mich da bei dem Thema einfach so ein bisschen bewegt, ist halt, in allen Bereichen, in allen Branchen entwickeln wir uns weiter, ja, überall. Und die Baubranche kriegt es einfach nicht hin, weil die einfach zu satt ist, weil es denen jahrelang gut ging, genau. Jede Krise überstanden, und es ist, macht euch doch einfach das Leben einfacher, ey. Es gibt Unternehmen, wenn ihr keine Mitarbeiter habt, da kann man dann kurzfristig, da gibt's sämtliche Unternehmen, kann man sich kurzfristig Handwerker bei Spitzenaufträge, oder wenn's zu viel los ist, kann man sich Handwerker dazu buchen. Da gibt's die Möglichkeit. Man kann sich Material auf die Baustelle liefern lassen. Man braucht nicht mehr durch die Gegend fahren. Informiert euch einfach ein bisschen, und man kann da auch so viel auch Geld sparen, weil die versteckten Kosten, das sehen die Handwerker auch irgendwie nicht. Und ja, da rege ich mich einfach drüber auf, weil es gibt jetzt schon so viele Möglichkeiten, wo man, aber die erkundigen sich ja auch nicht und die informieren sich nicht, und es ist schon immer so, wie es ist, und so bleibt es. Hat ja immer funktioniert.
Ja, ja.
So. Ja, und wenn sie dann nicht kommen, sei es egal aus welchen Gründen, ne, dass man grundsätzlich halt dann absagt, ne, weil es gibt ja auch den Fall, du wartest und wartest und wartest und da kommt dann gar keiner. So, ne, oder da war irgendwas, was weiß ich, mit einer Mängelbeseitigung, wo du 2, 3 Gewerke an der Hand hast und hast alle eigentlich zeitlich getimt, und dann kommt eins nicht. Dann hast du nämlich nicht nur den Bauherrn und Architekt, Architektin, Bauleiter und noch die anderen 2 Gewerke, die sich alle dann den Tag für vorgenommen haben, um das jetzt auch schnell aus der Welt zu bringen. Ne? Sowas ist natürlich auch unverschämt, aber kommt auch immer mal wieder vor. Ne?
Genau. kommunizieren, dass auf der Baustelle was. Entschuldigung, ja, Julian.
Nee, ich habe nur gesagt, bei dem Thema kriege ich Puls, aber ich glaube, du wolltest was Informativeres sagen.
Quatsch, es ist immer produktiv, was ihr sagt, Jungs. Also, ich will damit nur sagen, warum kann ich nicht den Bauern sagen, pass mal auf, wir haben heute ein Problem, auf einer anderen Baustelle ist es zu einem Mangel gekommen, ich brauche heute das komplette Team und wir müssen abziehen und wir müssen da heute hin. Warum sagt man das nicht? Warum jeder Bauherr hat Verständnis dafür, sagt, okay, wenn Sie das so ernsthaft auch auf meiner Baustelle machen, wenn bei mir ein Mangel auftritt, damit bin ich fein. Und wenn Sie sagen, Sie brauchen 3 Tage, okay. Aber nicht sagen, ich weiß nicht, da ist einer krank geworden, ich weiß nicht, wann der wiederkommt, ja. Mhm. Diese, nochmal, offen kommunizieren, das kann so viel verbessern und so vieles einfacher machen. Und man braucht nicht so viel Energie verpuffen, ja, weil man ständig weiß, man ist nicht so ganz bei der Wahrheit.
Ja. Genau.
Absolut richtig, ja.
So, wir haben wieder etwas aus der Kategorie Bauherr. Und das war dann jetzt auch die letzte Aussage aus der Kategorie Bauherr. Weil wir hatten da zwar noch eine, aber die ähnelt einer anderen sehr. Und gleich haben wir noch ein paar für die Handwerker. So, es ist nämlich A. Soll ich vorlesen oder Jungs?
Besser die Jungs.
Yeah.
Ich wollte schon sagen, der Bankräuber, der Bankberater steht immer ein wenig, ist ja fast das Gleiche, nein, der Bankberater steht immer ein wenig auf dem Schlauch. Die Rechnung haben wir gestern, / letzte Woche bezahlt.
Gibt es solche Bauherren, die sowas sagen? Ja.
Also Fakt ist, da muss ich aber jetzt wirklich sagen, dass es dann schon bei der Bank ganz schön lange dauert.
Ja, stimmt. Das ist manchmal, bis die das abgerufen haben, das kann schon mal dauern, ja.
Und ich glaube, meine Erfahrung ist eher das Gegenteil, dass die Rechnungen viel zu schnell bezahlt werden und nicht kontrolliert wird, ob der Bautenstand dementsprechend schon da ist. Nach dem Motto, ich habe eine Rechnung bekommen, die muss ich sofort bezahlen, sonst kommt der nicht mehr auf meine Baustelle und ich bin jemand, der ganz redlich ist, ich bezahle immer meine Rechnungen. So. Kann auch problematisch sein, wenn ich für was bezahle, was ich noch nicht bekommen habe. So. Aber die Tatsache, dass die Banklaufzeiten so extrem lang sind, also die Erfahrung habe ich auch und das ist meines Erachtens keine Ausrede, sondern pure Realität. Punkt.
Ich finde das immer traurig, wenn man überlegt, wie viel Skonto bei diesen Bausummen ausmacht, ne? Und wenn das dann halt so lange in dieser Bearbeitungszeit von so einer Bank hängt, das ist schon, das kann ja richtig ans Geld gehen, ne?
Richtig. Mhm.
Wobei meistens sind ja, wenn man da mal noch weitergeht, meistens sind ja die Handwerker, die dann oft zu spät kommen oder länger brauchen, die stellen dann immer am schnellsten die Rechnung. In den Dingen und sowas, zumindest bei mir, da waren sie dann immer extrem schnell. War auch immer interessant.
Ja, da hast du jetzt alle umgehauen.
Gell?
Da hast du jetzt alle. Das war ein Schock.
Ich muss die Woche mal drauf achten, was so an Rechnungen eingehen. Vielleicht so ein neues Rechnungssortiersystem. Genau. Hier ist die Akte für die, die immer zu spät kommen. Hier für die mit den besten Ausreden. Und hier sind die, die fleißig ihre Sachen abarbeiten. Genau. So. Wir haben die 7. Auch schön. Der Baustoffhändler hat mir das falsche Material geschickt.
Ja, also ich habe ja selber viel mit Baustoffhändler zu tun und ich muss tatsächlich sagen, also es ist teilweise sicherlich auch eine Ausrede, klar, es gibt alles, auf dieser Welt gibt es alles Schönes und Schlechtes, aber viele Baustoffhändler haben das Problem, das was die Handwerker mit der Digitalisierung haben, haben die Baustoffhändler oft mit der Logistik. Dass sie da dann oft hinterherhängen. Also wir reden jetzt nicht von den ganz großen Baustoffhändlern, also wir reden hier jetzt mal von mittelständischen, normalen Baustoffhändlern, die ja dann ihre Logistik, da hockt halt, ich sage jetzt einfach mal den Mustername, keine Ahnung, Klaus 66, der schon seit 20 Jahren das Lager macht und der weiß ganz genau, welche Palette in welchem Lagerregal ist. Und wenn der Klaus halt mal nicht da ist, dann haben die halt kein wirkliches System, wo sie dann wissen, wo das Material ist. Und dann haben sie noch ein chaotisches Lagersystem, dann wissen sie gar nichts. Und so ist es tatsächlich, wirklich. Also es gibt viele Baustoffhändler, die arbeiten noch mit Fax. Und das ist dann auch schon oft ein Problem, dass es schon vorkommen kann.
Aber es ist halt auch wieder so, dass es unheimlich schnell als Ausrede wahrgenommen wird, ne? Selbst wenn es stimmt.
Ja, natürlich, klar. Also wenn das ist ja nichts anderes wie jetzt mit dem Materialmangel, ne? Also dass man dann halt sagt, ja, das kostet jetzt halt mehr, weil es müssen wir halt jetzt irgendwo, keine Ahnung, wo besorgen. Das wird dann natürlich auch ausgenutzt am Preis. Und so ist es überall.
Ich habe gerade einen Fall in München, das ist so ein bisschen auch, hat es auch mit der Lieferung der Fliesen zu tun. Da war eine Rutschhemmglasse geschuldet, die ist nicht sichtbar, so eine Rutschhemmglasse. Die wird erst später festgestellt. Da es eine leichte Farbabweichung gab, haben die Bauherren diese Fliesen untersuchen lassen und dann hat sich herausgestellt, dass nicht nur die Farbabweichung nicht in Ordnung war, sondern eben auch, dass die Rutschhemmglasse nicht vorhanden war. Und das ganze Haus ist mit diesen Fliesen belegt. Also sie haben natürlich dann sofort Angst gehabt, dass ihre Kinder ausrutschen im Bad und hinfallen. Mhm. Auf der anderen Seite haben sie auch eine Rutschhemmglasse bestellt. Und da kam ein der Vertreter des Herstellers, dessen Name ich jetzt nicht nennen darf, ja, ist schon klar, der kam und hat gesagt, boah, diese Charge hätte unser Haus nicht verlassen dürfen. Ganz klare Aussage. Und wir prozessieren es gerade in erster Instanz, haben ungefähr 2 Jahre lang versucht, es außergerichtlich zu lösen, weil es kostet einen Haufen Geld, das alles zurückzubauen und neu aufzubauen. Und jetzt geht's halt darum, wieder da diese Verantwortung auf den anderen zu schieben, weil wir eben von Materialien gesprochen haben, ist mir das eben in den Kopf geschossen, dieser Fall, wie unsäglich. Es gibt jemand, der Hersteller nah ist und der sagt, wir hätten das überhaupt nicht ausliefern dürfen. Und das finde ich eine unfassbare Situation, eine Zumutung für die privaten Bauherren, die jetzt für ihr Recht vor Gericht mit viel Geld klagen müssen. Ne?
Ja.
Spannende Geschichte, ey. Ja. Wahnsinn. Ich habe, also wo du angefangen hast zu sprechen, habe ich mir schon gedacht, das ist wahrscheinlich eine andere Charge, weil das habe ich auch gelernt tatsächlich beim Ju, als er mit Fliesen zu tun hatte, dass es wirklich, wenn es eine andere Charge ist, das komplett andere Fliesen sein können.
Genau. Ja, ist richtig.
Sagen die auch meistens bei dem Baustoffhändler, dass man lieber ein bisschen mehr Fliesen bestellt oder dass man dann eben dieselbe Charge auch hat, wie dass man später nochmal nachbestellt, dann passt es eben nicht mehr dazu.
Richtig. Ist ja auch immer mit der Grund bei Klinker, wieso die immer aus allen Paketen greifen sollen und nicht ein Paket aufmachen und dann klinkern, sondern immer mischen sollen, weil da der Brand auch immer unterschiedlich ist. Ja. Ne, weil das, klar, das sind natürlich dann immer je nach Materialherstellungsprozess, ne? Wobei das ist ja jetzt wirklich eine ganz krasse Geschichte, wenn da diese ganze Rutschfestigkeit da nicht mehr gegeben ist. Und vor allen Dingen reiß mal Fliesen raus. Das ist ja nicht mal eben. Das ist ja.
Ja, das ist die Folge. Ich meine, die Küche muss raus, ausgebaut, der Boden raus und dann wieder neu eingebaut werden. Dann hat man natürlich auch Angst um die Arbeitsplatte in der Küche, die aus hochwertigem Granit ist, ja. Alle Einbauschränke müssen ausgebaut und wieder. Natürlich stellt sich da irgendwann die Frage der Verhältnismäßigkeit, aber es ist nicht das geliefert worden, was bestellt war. Hm. Punkt. Hm. Ja.
Ja.
Als Entschuldigung hat die ganze Familie an die Rutschsocken bekommen. Oh Gott.
Das wäre dann die Ausrede von so einem. Ziehen Sie sich doch Stoppersocken an.
Ja. Die günstigste Möglichkeit für die Herstellerin und auch für den Lieferanten war, dass man da so eine Art Säure auf diese Fliesen drauf macht, um diese Rutschhemmklasse zu verbessern. Was natürlich dazu beiträgt, dass sich die Bauherrin auf keinen Fall mit irgendeiner Säure in ihrem Haus zufrieden geben wird und außerdem auch gar nicht weiß, wie die Dinger dann später auch aussehen. Aber der Gutachter hat auch davon abgeraten.
Allem, das sind Kinder. Das sind ja Kinder und dann die Säure und die Gerüche, man weiß ja gar nicht, was da entsteht in der Luft und so.
Genau.
Oh Gott, das. Ja.
So, wir haben noch 2. Dann haben wir es geschafft mit unseren Ausreden.
Mein Akku ist auch gleich leer.
Oh, schnell.
Wir geben Gas.
Genau. Jungs, die 8.
Die Spritpreise sind teuer. Aus diesem Grund müssen wir Mehrkosten verlangen.
Ach, süß.
Süß,
ja,
ne?
Ist echt süß. Vor allem erhöhen die ja auch oft, also die erhöhen, also ich spreche jetzt mal aus dem Kurierbereich, also da erhöhen die gerade auch wahllos Preise, einfach nach oben, ohne irgendwelche Begründungen und einfach auch standardsgemäß. So, wir machen jetzt einfach mal hier 80% Mehrkosten auf Lieferungen und null Transparenz, warum. Also auch da wird's ausgenutzt teilweise.
Ja. Ja, weil ich meine, das ist auch wieder irgendwie so, ne, alle springen auf den Zug drauf und dann, ja. Also ich habe im Moment die Diskussion bei einer Baustelle, da geht es auch um Fliesen. Ich kann mir aber schon fast vorstellen, dass es keine Ausrede ist. Da ging es darum, dass die Hersteller oder Lieferanten die LKWs möglichst vollpacken wollen, bevor die losfahren. Was bei uns dann auch so ein bisschen für Lieferverzögerungen gesorgt hat. Ist auch irgendwie so ein bisschen grenzwertig, ne? Klar, man kann sich's irgendwie ein bisschen vorstellen, beziehungsweise man sagt ja auch immer, ja, wir sollen auch auf die Umwelt achten und nicht irgendwie für zwei Pakete Fliesen da quer durch Europa fahren. Aber ist auch irgendwie, ja, bisschen grenzwertig, ja. So, der letzte. Und das ist noch einer mit der besten. Das ist auch einer, den Manu uns geliefert hat. Und zwar die Nummer eins. Das guckt sich weg.
Genau.
Wir sind baff.
Der ist auch gut.
Der ist der Hammer und der ist deshalb so krass, weil den habe ich mehr als einmal gehört.
Mach mal ein Beispiel.
Von verschiedenen Parteien oder immer von dem gleichen?
Nee, wirklich von verschiedenen Parteien. Es sind in der Regel optische Mängel, ja? Die aber auch in Bereichen vorhanden sind, die letzten Endes da darf kein Mangel sein, auch kein optischer Mangel. Aber am krassesten fand ich, es gab ein Problem mit der Statik und es musste ein Träger mitten im Wohnzimmer installiert werden, um tatsächlich die Last abzufangen. Und die Bauherrin die wollte diesen Träger nicht. Und dann haben wir ihr irgendwie klar machen müssen, dass es sein muss, statisch. Und ja, dann war halt dieser Träger mitten in ihrem Wohnzimmer und die hatte natürlich eine Interiervorstellung, wie es sein sollte. Und dann war halt mitten in diesem Raum war dieser Träger. Und dann hat der tatsächlich gesagt, der Unternehmer, dass sich das wegguckt. Okay. Also man würde irgendwann diesen Träger nicht mehr sehen. Und das war so krass. Das ist so krass, weil da ist ja was im Raum, was letzten Endes eigentlich nicht sein sollte, weil in den Plänen war kein Träger da. Mhm. Aber ein bauliches Erfordernis, weil sonst die Statik nicht gehalten hätte. Und anders haben sie es wohl oder vielleicht nicht kostengünstig so hinbekommen. Vielleicht hättest du, Janine, eine andere Idee als Architektin, wie man diese Last abfangen könnte. Fakt ist, das Ding musste sein. Und dann hat er gesagt, das guckt sich weg, irgendwann sehen sie es nicht mehr. Ja, und das ist einfach eine Frechheit. Und das sind jetzt auch Fliesen, die also zum Beispiel diese großflächigen Fliesen, die ja sehr, sehr schwer zu verlegen sind. Und wenn es da Farbabweichungen gibt und dann zwischendrin eine eben in einer anderen Charge da reingesetzt wurde und dann der Bauherr gesagt bekommt, dass sich das wegguckt, dass man irgendwann diesen Farbunterschied nicht mehr sieht, finde ich auch krass, weil es ist natürlich ein Riesenaufwand, diese große Platte zu entfernen. Und das weißt du auch, Janine, das geht nicht so einfach mal rausschneiden, eine neue reinlegen, zumal wir ja nicht wissen, welche Charge ist denn jetzt passend. Ja. Und so gibt es eben viele optische Mängel, die sich mit es guckt sich weg, argumentativ nach dem Motto klein halten, das sehen jetzt nur sie, das geht irgendwann sehen sie das nicht mehr. Das ist das Gleiche, ne? Ja, real life.
Ja, stimmt. Also ich muss dann immer dran denken, ich weiß nicht, Jungs, ob wir das auch schon mal besprochen hatten mit Architektentreu, was das ist, was man unter Architektentreu versteht. Das ist Efeu. Efeu ist genau. Architektentreu, weil das irgendwelche schäbigen Sachen, die man verhunzt hat oder so, einfach überwuchert. Genau.
Ah, okay. Das habe ich gehört. Aber hier schenkt er wahrscheinlich noch zur Übergabe oder zur Abnahme, bringt er so mehrere kleine Päckchen mit und sagt, hier habe ich
genau.
Können Sie mal hier einpflanzen, bitte.
Wahrscheinlich, genau. Also, liebe Zuhörerschaft, passt auf, wenn euer Architekt, eure Architektin oder euer Bauträger euch Efeu schenkt zur Fertigstellung und zur Hausübergabe, dann ist wirklich irgendwas im Argen. Genau. Ja, meine Lieben, wir haben es geschafft. Wir haben eine große Kiste voller Ausreden am Bau gezaubert und besprochen. Wir hoffen, dass ihr da soweit möglichst von verschont bleibt. Aber leider gibt es so ein paar klassische Ausreden, die immer mit dabei sein werden. Und da freue ich mich sehr, dass Fabio und Julian ihren Beitrag dazu gebracht haben bei dem Podcast und folgt auf alle Fälle auch ihrem Baupodcast, der Höfliche und der Baustein. Den bekommt ihr auch auf allen gängigen Podcast-Portalen. Und ganz besonders habe ich mich über Manuelas Beiträge gefreut, dass wir da auch noch mal mehr die Juristensicht haben. Und du ja wirklich, das ist ja dein Alltag, mit dem du zu tun hast, dass du uns da auch so ja gute Antworten geliefert hast oder so ein bisschen die Perspektiven erläutert hast. Und Manu hat auch ihren eigenen Podcast, und zwar Bauglück, ne, der Planbar-Podcast, auch auf allen Podcast-Portalen zu finden. Und von daher möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß.
Dankeschön, Janine.
Vielen Dank, dass wir da dabei sein dürfen, Teil davon. Du machst es einmal mit so einer Leichtigkeit. Danke, Janine. Und
vielen Dank.
Ich glaube, wir sehen uns nochmal in der Runde, würde ich einfach mal sagen.
Ja, das macht so einen Spaß. Ihr seid ganz toll. Und ich bin ja ein Greenhorn unter euch in dieser Podcast-Familie. Und ich finde gerade jetzt hier das zusammenzumachen eine großartige Möglichkeit, über die Themen zu sprechen. Ne?
Genau, und auch, dass wir jetzt unsere drei Podcasts für so eine Special-Folge zusammen verbunden haben. Von daher, ich glaube, das hat sonst auch noch keiner gemacht, ne, weil wir uns da natürlich auch mehr als Podcast-Familie, als Podcast-Team sehen. Und von daher, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, behaltet die Nerven. Es geht runter und drüber beim Bauen, aber am Ende wird alles gut. Bis dahin, eure Kitty Bob.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob, der Bauinfotainment-Podcast, ist eine Eigenproduktion von Architektin Dippel-Ing Janine Kohnen.